In der heutigen Episode begrüße ich den Volker Schmidt, Chief Operating Officer beim Lebensversicherer Pax. Er ist Mitglied von der Geschäftsleitung von der Pax Holding und der Pax Versicherungen und leitet dort das Department Operation und IT. Zudem ist er im Verwaltungsrat vom Startup Creadi. Herzlich willkommen, Volker. Schön, bist du da.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe ja ganz kurz umrissen, was deine Aufgaben aktuell sind. Würdest du da noch etwas ergänzen oder wie würdest du dich beschreiben?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich bin so der interne Hausmeister von der Pax. Also das Thema Operations beinhaltet erstmal die ganze Informatik oder das IT-Entwicklung, IT-Betrieb, also das Klassische. Und dann die Service Center der privaten und beruflichen Vorsorge. Dort findet die gesamte Kunden- und Vertragsverwaltung statt. Und dann bin ich noch für die Unternehmensentwicklung verantwortlich. Das ist so das Departement Operations und IT. Und wie du schon erwähnt hast, bei Creadi habe ich die operative Verantwortung und bin Mitglied des Verwaltungsrates. Das ist eine Tochterfirma der Pax.
Ja, sehr gut. Wir kommen nachher dann noch ein bisschen im Detail rein, was du aktuell machst. Wie mit allen Gästen müssen wir zuerst ein bisschen warm werden, denke ich. Und ich habe da meine drei Fragen mitgebracht. Die erste Frage: Auf welchen Service oder welches Tool könntest du in deinem geschäftlichen Alltag nicht mehr verzichten?
Aktuell auf Teams.
Ja, aber sind wahrscheinlich auch alle oder viel daheim. Oder wir sind
in jetzt, seit wir die Homeoffice-Pflicht haben, ja. In der Tat. Wir haben in der ersten Corona-Situation dann sehr schnell für uns gesagt, wir wollen eigentlich auch nach Corona nicht mehr in die alten Zeiten zurückfallen.
Ja.
Und entsprechend haben wir nur noch 2 Präsenzpflichttage pro Woche. Und entsprechend hat natürlich Teams eine ganz große Bedeutung für uns, für die Meetings, die trotz Corona nicht weniger geworden sind.
Habt ihr da qualitativ einen Unterschied gemerkt von Online-Meetings? Oder habt ihr gesagt, ja, das macht gar nicht so einen grossen Unterschied?
Ist sehr unterschiedlich zu beantworten. Es gibt Meetings, die wesentlich effizienter geworden sind, dass sie als reine Online-Meetings durchgeführt werden, wo wir es stark negativ spüren, dass das Projektarbeit und insbesondere dann, und das hatten wir auch, wenn Projekte in der Corona-Zeit neu gestartet werden, neue Technologie, neue Teams, die sich dann quasi virtuell aneinander gewöhnen müssen, ist wesentlich schwieriger, als es physisch der Fall ist. Aber wo wir grundnegative Erfahrungen gemacht haben, ist auch das Thema der Hybrid-Meetings. Also Teile vor Ort in einem Raum und Teile remote, das ist
eher speziell.
Weniger optimal.
Ja, vor allem, da gibt es je nachdem Diskussionen vor Ort, wo der jemand nicht mitbekommt. Das ist, habe ich auch schon erlebt. Ja.
In der Tat.
Ja. Gut, die zweite Frage ist, im Business-Kontext, hast du noch einen sehr schlechten Tipp, den du mal bekommen hast im Kopf, wo du sagst, ich bin froh, dass ich den nicht befolgt habe oder je nachdem habe ich ihn befolgt und muss sagen, der ist nicht gut gewesen.
Ja, ich glaube, da funktioniert das Prinzip der Verdrängung ganz gut. Das mag sein, dass das mal der Fall war, erinnern kann ich mich daran nicht.
Ne? Ist gut, ja. Aber man muss ja auch immer für sich abwägen, oder ist denn ein Tipp von jemand anderem, kann ja für ihn Aufgaben für jemanden selber nicht. Du hast sicher auch ein Thema, das dich sehr interessiert und du noch nicht dazugekommen bist, im Detail zu recherchieren, weil vielleicht Zeit fehlt oder sonst irgendetwas fehlt. Gibt es da gerade eins, das bei dir ganz oben ist?
Das ist eine gute Frage, müsste ich auch drüber nachdenken, aber eigentlich nicht, weil wenn mich was interessiert, dann nehme ich mir die Zeit zum Recherchieren. Also das schiebe ich selten auf die lange Bank. Es sind eher andere Themen, die vielleicht dann weniger spannend sind, die ich auf die lange Bank schiebe, aber nicht Themen, die mich interessieren, da gehe ich dann sehr schnell dran.
Das ist sehr gut. Da frage, was das Letzte war, was du gerade gesagt hast, da möchte ich mal einen Deep Dive machen, oder?
Ein Deep Dive würde ich das jetzt vielleicht nicht bezeichnen, aber es war natürlich die ganze Log4j-Thematik, die uns natürlich als Pax auch tangiert hat und das wollte ich besser verstehen. Und das andere ist ein ähnlicher Kontext gewesen. Es ist das Pegasus-Produkt der NSO gewesen, mit denen iPhones quasi mit einem Zero-Click-Exploit kompromittiert werden konnten. Das fand ich auch sehr spannend und habe mich da auch ein bisschen eingelesen.
Okay, ja, spannend. Super. Gut, jetzt würde ich sagen, wir kumpeln mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit und sagen, Was ist passiert, bis du in der aktuellen Situation bei der PAX bist? Dass man die Background ein bisschen versteht. Also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, ganz früher, dass du schon angefangen hast als Azubi im Versicherungsbereich, oder?
Ja, das ist richtig. Da hat es mich hin verschlagen.
Wie kommt man dazu? Also ich weiss, also in meinem Bereich war es so, Versicherung wäre jetzt mir nie ganz oben auf der Liste gewesen als Jugendlicher. Wie bist du dazu gekommen?
Ich muss vielleicht dazu erwähnen, dass mein Vater auch schon 40 Jahre in der Versicherungsbranche gearbeitet hat.
Das hilft, ja.
Mein Bruder arbeitet auch in der Versicherung, also ich bin so ein Versicherungskind.
Ja.
Hat vielleicht etwas damit zu tun, dass das ein bisschen auf der Hand lag. Mhm. Ich hatte nach dem Abitur erstmal überlegt, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Und da stand dann die kaufmännische Ausbildung im Vordergrund, Bank oder Versicherung. Es hat sich dann bei der Versicherung ergeben. Ja. Und so bin ich dann bei der Colonia Lebensversicherung in Köln gelandet.
Aha. Okay. Dann habe ich mir aufgeschrieben, du bist noch bei der Bundeswehr gewesen, oder? Und in Deutschland ist ja das nicht so, dass das Pflicht ist, oder?
Zu meiner Zeit, ich bin ja schon was älterer Jahrgang, war das natürlich noch Pflicht.
Ah, okay.
Aber der Hintergrund war auch ein wenig, dass ich immer ins Ausland wollte. Ich habe es nie weit geschafft, weg. Aber die Bundeswehr hatte die Gelegenheit geboten. Da hatte ich mich dann eben auch freiwillig für 2 Jahre verpflichtet.
Okay.
Ja. Das Ausland war dann knapp hinter der Grenze. Mich hat es nach Straßburg, nach Frankreich verschlagen.
Ja.
Und dort konnte ich meine Bundeswehrzeit verbringen.
Okay. Nachher habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt, du bist dann, also beruflich gesehen, bist du nachher in die Beratung eingestiegen. Also hast du eine kurze Abstecher in die Beratung gehabt, PwC, Capgemini. Ist das schon in der Schweiz gewesen oder ist das noch in Deutschland gewesen, oder?
Ich habe also nach der Bundeswehr habe ich erstmal noch studiert.
Genau.
Und über das Studium bin ich dann zum Ende des Studiums hatte ich mit der PwC Kontakt im Rahmen meiner Diplomarbeit. Damals gab es noch ein Diplom.
Ja.
Das ist auch schon was länger her. Und so bin ich bei der PwC gelandet. Das ist dann so quasi von der Diplomarbeit dann in normale Arbeit übergegangen.
Ja.
PwC, das war in Deutschland, das war noch in Düsseldorf. Und dort hatte ich dann ein Mandat unter anderem in der Schweiz gehabt, bei der CSS in Luzern.
Ja. Ja.
Und so hat es mich in die Schweiz verschlagen. Dort habe ich nochmal kurz zu Capgemini gewechselt, bevor ich dann bei der CSS als interner Mitarbeiter angeheuert habe.
Ja, genau. Das ist so der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Eben, bei der CSS hast du ganz verschiedene Rollen gehabt.
Das ist in der Tat so.
Ich habe mir dort aufgeschrieben, eben Teamleitung, so Kundensegment, Abteilungsleiter, Zielgruppe, Marketing, Projektleiter Informatik und nachher Abteilungsleiter, Projekte und Prozesse. Also, es ist ja relativ breit, oder? Das Erste ist ja eigentlich in die Richtung so Marketing, Marktforschung fast irgendwie, oder? Kann man sich das so vorstellen? So ein Kundensegment, Teamleitung, oder wie kann man sich das?
Ja, ich habe schon damals immer sehr nah an der Schnittstelle zwischen Business und IT gearbeitet. Mhm. Und die CSS war sehr früh im ganzen Kontext des Data-Driven Marketings.
Ja.
Noch damals schon das Thema Kundensegmentierung, das war stark datenorientiert, also so Customer Lifetime, Value-Berechnung etc. Das Ganze dann Relationship-Marketing, also der Closed-Loop-Ansatz. Also da war CSS, vor allen Dingen, wenn man das noch heute vergleicht, es gibt heute noch Versicherungsunternehmen, die erst in den Anfängen zu diesem Thema stecken. Das hat die CSS schon Anfang der Nullerjahre sehr professionell betrieben. Und deswegen war es eigentlich nie so das klassische Marketing oder die klassische Werbung, sondern eher immer im Data-Driven-Marketing-Bereich.
Mhm.
Und so hat es mich dann auch eben in die Informatik verschlagen.
Ja, aber es ist mir fast vorgekommen, es ist ja fast immer ein bisschen technischer geworden. Also technischer geworden jetzt nicht unbedingt von deinem Job her, sondern dort ist ja dann mehr ins Management eigentlich gegangen, aber rein von der Umgebung her immer ein bisschen technischer geworden, oder? Da bist du auch, ja, am Schluss eigentlich auch eben die Informatik geleitet hast, soweit. Also, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist nachher, du bist ja Geschäftsführer von der Sanagate geworden, in der Zeit, wo wir wieder CSS waren. Und, die Sanagate, ich weiss nicht, ob das ein Begriff ist. Heutzutage ist es ja nicht mehr der Brand, wo es damals war, wo du, hast dürfen aufbauen, meinte ich, oder? Ist das richtig, oder?
Ja und nein, es gab ein Projekt, an dem war ich noch nicht beteiligt, das eigentlich das Ziel hatte, ein Tochterunternehmen zu gründen. Ich bin dann 2009 quasi als Mitarbeiter 1 dazu gestoßen. Das war wahrscheinlich eine meiner spannendsten Karrierestationen, oder? Als ich dann die CSS und SanaGate verlassen hatte, 2017 waren es 100.000 Kunden und knapp 100 Mitarbeitende. Und das war natürlich eine sehr schöne Zeit rückblickend betrachtet. Ja. Anstrengend, aber unwahrscheinlich schön.
Ja. Es ist ja eigentlich noch lustig, oder? Das ist ja als so Tochterunternehmung. Ich weiss jetzt nicht, wie du das erlebt hast. Ich habe in dieser Zeit auch bei der CSS gearbeitet, bin dort auch für MyCSS zuständig gewesen. Und einerseits so eben der Fluch und Segen ist, von der Tochtergesellschaft, man hat von gewissen Sachen vom Mutterkonzern, glaube ich, können profitieren, oder? Man hat aus meiner Sicht eigentlich so State-of-the-Art App, also dort war es, glaube ich, noch keine App gewesen. Ich glaube, dort war es einfach ein Kundenportal gewesen, wo man eigentlich MySanaGate eigentlich bekommen hat. Und andererseits hat man vielleicht ja Weiterentwicklungen halt nicht können ganz selber vorantreiben. Dafür war man ein bisschen freier gewesen wieder bei der Kommunikation. Also wie hast du das so wahrgenommen?
Ja, wir hatten eigentlich das 5 und das Weckli gehabt. Also ja. Wir haben unwahrscheinlich stark vom Mutterhaus profitieren können. Ja. Wir mussten nicht eine eigene Informatik aufbauen. Bei uns ging es sehr stark darum, dass wir für die Prozesse selbst verantwortlich sind, also für die Kundenservice-Prozesse, Underwriting, Leistungsabrechnung, weil das natürlich mitentscheidend ist für die Prämie und damit mitentscheidend auch für den Erfolg, gar keine Frage. Natürlich hat man an der einen oder anderen Stelle mal mit den Zähnen geknirscht, weil es nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hätte, aber schlussendlich haben die Vorteile immer und zu jeder Zeit überwogen.
Ja. Ja, es ist ja eigentlich so, wenn ich das ungern sage, so fast eine Win-Win-Win-Situation gewesen. Oder? Ich meine, auch Kunden haben natürlich eigentlich sehr professionelle Umgebung bekommen zu einem günstigeren Preis. Und ja.
Absolut, ja. Also treffend formuliert.
Sehr gut, sehr gut. Ja, in der gleichen Zeit bist ja du eigentlich, oder währenddem bist du ja trotzdem nicht einfach weg gewesen von der CSS, sondern bist in der Geschäftsleitung geblieben. Dort Leiter vom Konzernbereich Versicherungstechnik Informatik oder wie es nachher geheißen hat, ICT und Operation Excellent. Wie kann man sich das vorstellen? Du bist ja eigentlich, das Daily Business war ja bei der SanaGate, aber du bist trotzdem in der Geschäftsleitung gewesen. Wie hat es da irgendwelche, ist das für dich manchmal ein bisschen schwierig gewesen, zwei Hüte anzuhaben oder ist das eigentlich kein Problem gewesen?
Nein, es ist kein Problem gewesen. Bei der SanaGate konnten wir ein fantastisches Team aufbauen. Ja. Und wie das so häufig ist in Führungsfunktionen, wenn man gute Mitarbeitende hat, dann ist der Führungsanteil natürlich wesentlich geringer. Man kann sich auf andere Fragestellungen fokussieren, auch der Weiterentwicklung. Und das war mir immer ganz wichtig, zu jeder Zeit ein gutes Team mit starken Mitarbeitenden zu haben. Das hatte ich sowohl bei der CSS zu der Zeit als auch bei der SanaGate und das hat es überhaupt ermöglicht, auch beide Rollen so wahrzunehmen. Und ich konnte den Hut, wenn ich nach Rot gefahren bin, zur SanaGate, den CSS-Hut ganz gut ablegen, vice versa.
Okay, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, und nachher eben, wie du schon angesprochen hast, 2017 hat es dann den Wechsel gegeben zu der Pax als COO. Pax ist in Basel beheimatet, oder? Ich habe mir dort nur einen kleinen Fun Fact aufgeschrieben gehabt, ob das Zufall ist, dass du eigentlich nur in Karnevalshochburgen geschafft hast oder ob das einen Hintergedanken gehabt hat.
Ja, auf das bin ich angesprochen worden.
Ah, okay,
klar. Also für die Zuhörer, die es nicht so kennen, Köln ist natürlich eine Karnevalshochburg. Ja. Luzern, Dito und Basel auch. Ja. Wobei die Basler Fasnacht, muss ich sagen, ich kannte sie vorher nicht, als ich noch nicht in Basel war und diesen Morgenstreich auch mal zu erleben, das ist schon etwas, was ich nur jedem empfehlen kann.
Definitiv, ja. Also eben, es sind ja alles verschiedene kulturelle Hintergründe, also die Hintergründe nicht, aber einfach, es ist komplett anders. Aber ich glaube, jedes hat für sich so ein bisschen seinen Charme und Basel auch auf jeden Fall. Ja.
Absolut.
Genau. Aber es ist natürlich nicht mein Hauptpunkt gewesen, wieso ich dich wegen Pax beschäftigt, mit dir über Pax reden, sondern es geht eigentlich darum, willst du rasch kurz erzählen, was macht ihr? Was macht Pax?
Pax ist ein sehr kleiner Lebensversicherer, der nur in der Schweiz tätig ist. Wir bieten Lebensversicherungen in der privaten Vorsorge an, als auch in der beruflichen Vorsorge mit knapp unter 1 Milliarde Franken Prämienvolumen. Das ist verhältnismäßig klein, insbesondere für ein Lebensversicherungsunternehmen. Wir haben ca. 320 Mitarbeitende, wir haben keinen eigenen Vertrieb, das schon mal die Anzahl der Mitarbeitenden reduziert. Wir arbeiten sehr stark mit Vertriebspartnern zusammen, versuchen uns natürlich auch online Stück für Stück zu etablieren, wobei das natürlich in der Lebensversicherung nochmal eine andere Dimension ist als beispielsweise in der Kranken- oder in der MF-Versicherung. PAX selber besteht aus mehreren Unternehmensbereichen, natürlich die Lebensversicherung als der dominierende Bereich. Wir haben noch eine Tochter, die PAX Asset Management, die die Anlagen verwaltet. Das sind in der Lebensversicherung so 6 bis 7 Milliarden Franken Anlagevolumen, die dort verwaltet werden. Dann haben wir eine Minderheitsbeteiligung an der Simpego. Das ist ein Motorfahrzeug und mittlerweile auch Hausrathaftpflichtversicherer. Ja. Also so die PNC-Sparten werden dort abgedeckt. Und seit einigen Jahren haben wir auch eine Tochterfirma, die Creadi, die wir durchaus als Insurtech bezeichnen dürfen, die auch unterschiedliche Phasen durchgemacht hat in ihrem Unternehmensleben und aktuell auch auf die Vorsorge ausgerichtet ist und dort eigentlich der PAX den Weg weisen soll, wie wir uns im digitalen Umfeld bewegen können.
Wenn ich gerade bei Creadi reingrätschen kann, Creadi selber ist eigentlich so der Pool, wo nachher Services entwickelt, eigentlich für euch, oder? Also ich habe jetzt gesehen, es gibt ja Emma Life.
Genau.
Und das ist eigentlich das erste Produkt oder der erste Service, der eigentlich aus dem rausgekommen ist. Ist das richtig oder habe ich das falsch interpretiert?
Ist nicht ganz richtig. Creadi, und jetzt wird es kompliziert, oder? Hatte früher die Marke Simpego.
Ah, okay.
Simpego war so das erste Produkt. Das war ein kuratierter Marktplatz für Mikroversicherungen, also Drohnenversicherung, Kameraversicherung. Ja. Also alles Versicherungsprodukte mit eher kleinerem Prämieneinnahmen. Mhm. Entsprechend auch für PAX ist der Business Case in diese Richtung nicht ganz aufgegangen. Davon hat man sich dann getrennt, also von diesem Geschäftsmodell. Die Marke Simpego ist bestehen geblieben. Die wurde dann übertragen auf die damalige Dextra Motorfahrzeugversicherung. Die hieß früher Dextra, jetzt heißt sie Simpego. Aha. Das ist so die Verwirrung, die dahinter steckt. Und eben mit diesem Schiff von den Mikroversicherungen haben wir Creadi stärker auf den Vorsorgebereich in der privaten Vorsorge ausgerichtet. Und daraus ist Emma Life entstanden. Ja. Und Emma Life ist vielleicht als kleine Anekdote, die Emma gab es schon vorher, das war der Chatbot.
Ah.
Und aus diesem Chatbot ist dann eine ganze Marke geworden.
Okay, ja. Ja, ist noch lustig, ich bin auch drauf auf der Webseite, habe mir das ein bisschen angeschaut. Ihr könnt ja dort auch bewusst ein bisschen andere Wege von der Kommunikation, von der Ansprache her, wahrscheinlich auch von der Positionierung her. Wie seht ihr das? Also, sind ihr eigentlich mit Creadi eigentlich dran, vor allem, das, was man vielleicht innerhalb vom Corporate vielleicht nicht ganz so einfach bekommt, dort ein bisschen noch auszuprobieren? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist der Hintergrund?
Ja, mit Emma Life haben wir eine Marke, mit der wir experimentieren können. Mhm. Wir können Sachen machen, die man nicht gerade auch mit dem PAX-Brand machen möchte, um auch zu prüfen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja. Und das können Sie in einem sehr geschützten Raum machen. Sie haben den Vorteil, Sie sind vom Standort her außerhalb der G-Distanz von der PAX.
Also können, das ist sehr wichtig, ja.
Richtig, oder Sie können also für sich schaffen, oder Sie müssen nichts abstimmen, was Sie dort am Markt machen, oder Sie haben da wirklich alle Freiheiten. Und das Ziel ist natürlich immer, die Erkenntnisse, die Emma Life macht, dann auf PAX zu übertragen.
Ja.
Und dann natürlich eine andere Form der Investition vorzunehmen, aber mit der Gewähr, dass das dann im Markt entsprechend funktionieren kann. Mhm. Und wenn ich vom Markt spreche, geht es hier vor allen Dingen um den digitalen Raum, in dem PAX natürlich noch nicht in so stark vertreten ist, wie es in der heutigen Zeit sein könnte.
Ja, aber sicher sehr spannend, oder? Also man hat wahrscheinlich auf der einen Seite die halt ein bisschen weniger die Leitplanke, also ich rede jetzt nicht von regulatorischen, die sind einfach da, aber man hätte eben, wie gesagt, kommunikativ oder technisch vielleicht. Gibt es dann aber auch Vorteile, wo man sagt, dass jetzt eben bei Emma Life gewisse Sachen von PAX verwendet werden, also jetzt irgendwie Backends oder gewisse Know-hows vom Mutterhaus oder
Emma Life ist kein eigener Rechtsträger für die Versicherung. Ja. Also die Versicherungen, die dort von Emma Life vermittelt werden im digitalen Raum, das sind Produkte der PAX.
Ja.
Also eigentlich könnte man auch sagen, Emma Life ist ein digitaler Vermittler mit einer digitalen Marke. Entsprechend ist der Vorteil, Emma Life ist und Creadi ist nicht FINMA unterstellt. Das gibt schon mal einen gewissen Freiheitsgrad, das ist klar. Es werden eigentlich gar keine Systeme von der PAX dort eingesetzt. Mhm. Das heißt auch, dass Emma Live nicht die Vertragsverwaltung der vermittelten Verträge macht, sondern die gehen dann schlussendlich in den Pax-Kosmos über.
Ja.
Emma Live ist mehr in der Wertschöpfungskette vorne beim Marketing und Vertrieb angesiedelt.
Mhm. Okay, ja. Ist das so ein bisschen vergleichbar? Klar, in einer anderen Situation. Also bei der Sanogate bist du Geschäftsführer gewesen, jetzt da bist du einfach im Verwaltungsrat auch. Aber sind die Situationen ein bisschen vergleichbar eigentlich? Oder würdest du sagen, Sanogate ist schon noch eigenständiger gewesen, oder?
Sanogate war sicherlich eigenständiger. Ja. Auch meine Rolle war natürlich eine andere. Ja, da hatte ich die operative Verantwortung gehabt. Wir haben einen Geschäftsführer für die Creadi oder die Rolle wäre dann eher vergleichbar. Die Wertschöpfungsketten bei der Sanogate waren wesentlich umfangreicher, die dort abgedeckt wurden im Vergleich zu einer Creadi. Also Creadi ist dort wirklich ein Umfeld, wo man einfach mal ausprobieren kann. Da steht auch nicht direkt dahinter, dass aus allem, was sie ausprobieren, ein Business Case stehen muss.
Ja.
Bei der Sanogate hatten wir natürlich klare Ziele, gemessen natürlich an Anzahl Versicherten und an der Solvenzquote, die es zu erreichen galt. Das ist schon eine andere Situation gewesen als heute bei der Creadi.
Ja. Aber es ist wahrscheinlich nicht ein Zufall, dass du jetzt eigentlich in einer Situation bist, wo du trotzdem auch aber jetzt halt ein bisschen, ich will es nicht spielen, wie sie nennen, weil es ist ein ernsthaftes Business. Also es ist nicht nur ausprobieren und dann übernehmen für Pax, sondern es ist ja wirklich euch ein Absatzkanal auch, oder? Gehe ich davon aus, oder auch?
Es ist ein Absatzkanal, natürlich noch nicht in der Dominanz, dass er jetzt von großer unternehmerischer Relevanz wäre. Aber wir sehen natürlich auch ein Stück weit unsere Zukunft in diesem Kanal. Also auch die Digitalisierung, die natürlich in anderen Branchen schon wesentlich weiter fortgeschritten ist, ist in der Lebensversicherung einfach noch sehr zurückstehend, oder? Und da geht es für uns halt drum, wirklich zu schauen, was funktioniert im Kontext der Vorsorge in diesem digitalen Raum und dort auch einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz irgendwann einmal zu haben, den wir dann als Unternehmen nutzbar machen können.
Mhm. Wie wichtig ist dir das, dass wir vielleicht neben, sage jetzt, grossen Dampfer Pax noch ein, sage jetzt mal, ein Schnellboot hat, wo man kann eben ein bisschen wendiger sein kann? Oder ist das gar nicht so wichtig?
Ja, ich bin nie so Fan von diesem Tanker-Schnellboot-Vergleich. Und gerade auch eine Pax mit 300 Mitarbeitenden ist eigentlich im Versicherungskosmos ist das durchaus als Schnellboot zu bezeichnen, oder? Und ich finde diese Vergleiche insofern schwierig, weil damit gibt man ja eigentlich selber zu als Unternehmen, dass wir langsam behäbig sind. Und woran liegt es denn dann?
Ja, ja.
Und das sind natürlich dann auch Punkte, wenn man auch als Corporate schneller sein möchte, dann sollte man sich als Corporate auch wirklich verändern. Mhm. Also für uns geht es wirklich mehr darum, mit einer eigenen Marke Dinge auszuprobieren, die dann nicht irgendwelche Reputationsschäden auf die Marke Pax verursachen würden.
Ja. Ja, das ist super. Aber jetzt haben wir viel über eigentlich so ein bisschen die Beziehung geredet. Ich würde jetzt noch einmal zurückkommen zu Pax selber. Was ist die Aufgabe von dir als COO? Oder? Du hast kurz vorher angekündigt im Intro, dass du der Hausmeister bist. Hast du das noch ein bisschen aus?
Ja, also es geht ja vor allen Dingen darum, dass das Unternehmen läuft. Oder es ist so, der Operations-Bereich ist natürlich der Backbone. Und unsere Ziele sind natürlich erstmal eine hohe Kundenzufriedenheit.
Ja.
Das resultiert natürlich sehr stark aus den Service-Centern, die dort eben die Prozesse, Underwriting, Kundenservice selbst, Vertragsverwaltung, Leistungsabrechnung machen auf den beiden Sparten. Und mit der Informatik werden dafür natürlich die Systeme zur Verfügung gestellt, damit sich die anderen Bereiche, einmal der Vertrieb, darauf fokussieren kann, Produkte zu verkaufen und sich auch sicher sein kann, dass der Kundenservice hinten nach funktioniert, weil das ist gerade, wenn man mit Vertriebspartnern zusammenarbeitet, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und das Produktmanagement sich darauf fokussieren kann, Produkte zu entwickeln und wie auch mit der Informatik Systeme zur Verfügung stellen, indem wir eine schnelle Time-to-Market haben.
Ja, im Bereich IT würde mich noch interessieren. Du hast gesagt, 320 Mitarbeiter. Wie sind ihr dort aufgestellt? Also ist die Entwicklung bei euch in-house oder sind ihr da auch mit Partnern zusammen?
Sowohl als auch, oder? Es ist so, dass die Pax kleines, aber ein inhärent komplexes Geschäftsmodell hat, oder? Und Ich will mir jetzt nicht anmaßen, die Pax mit der Swiss Life zu vergleichen. Die ist vielleicht besser bekannt.
Ja.
Aber die Swiss Life macht im Grundsatz sehr Ähnliches, was die Pax macht, nämlich privat und berufliche Vorsorge anbieten.
Ja.
Entsprechend diese inhärente Komplexität des Geschäftsmodells, die überträgt sich natürlich auch auf die Informatik. Entsprechend komplex ist auch die Informatik. Aber die Informatik einer Pax ist natürlich extrem viel kleiner als die einer Swiss Life.
Ja.
Das heißt, man kann gar nicht alles selbst machen. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja.
Wir setzen den Fokus vor allen Dingen darauf, auf den kundennahen Applikationen selber Kompetenzen zu haben und auch entwickeln dort selber. Das die kundennahen, da sprechen natürlich Portale an, CRM-Systeme, aber auch das Thema Data Analytics. Hingegen die Verwaltungssysteme in der privaten und beruflichen Vorsorge haben wir gesourced.
Ja.
Ein bisschen unterschiedlich. In der beruflichen Vorsorge haben wir eine Standardsoftware eingeführt. Da gehört uns der Softwarecode nicht und das Applikationsmanagement ist damit auch externalisiert. In der privaten Vorsorge hatte Pax 2018 eine Eigenentwicklung auf Basis von SAP eingeführt. Das haben wir mittlerweile, oder das wird jetzt im Jahr 2022 das Applikationsmanagement auch gesourced, weil das ist einfach zu viel für eine Pax. Wir wollen den Fokus finden, das ist ganz, ganz wichtig, diesen zu finden und dann auch zu behalten. Und den sehen wir natürlich stark auf den Kunden- und auch brokernahen Applikationen.
Ja.
Der Betrieb hingegen, der IT-Betrieb, der war schon gesourced, als ich zur Pax gekommen bin. Mhm. Damals haben wir mit einem Provider zusammengearbeitet. Hier gehen wir jetzt einen neuen Weg. Also wir haben ein aktuelles Projekt am Laufen, das heißt Move to Cloud. Wir lagern sämtliche IT-Systeme in die Azure Cloud der Microsoft aus und haben mit der Avinik einen Cloud Service Provider, der uns dabei unterstützt und dann auch das Cloud Service Management durchführt.
Ja.
Hier haben wir dann in-house natürlich IT-Security müssen wir noch in-house haben. Wir haben den Service-Desk und das, was halt so an Retained-Know-how auch notwendig ist, um so einen externen Service-Provider auch führen zu können. Das ist auch ganz, ganz entscheidend.
Ja, finde ich eigentlich noch einen spannenden Ansatz und auch aus meiner Sicht jetzt einfach von der Aussenwahrnehmung auch gelungen, oder, dass man sagt, man will bei den Kunden nähern, wollt man auch selber noch dabei sein, wollt das auch verstehen und das nicht nur in externe Hände zu legen, finde ich einen sehr guten Ansatz. Und ja, das andere ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Lauf der Zeit, oder? Dass man dann sagt, ja, eben mit Gott in Cloud, ist bis vor ein paar Jahren vielleicht nicht ganz so einfach gewesen mit den Anbietern, die man hatte zur Auswahl.
Die Anbieter sind das eine, der Regulator ist das andere.
Genau, ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, eben, du bist bei der CSS gewesen, jetzt zu der Pax. CSS ist mit etwa 2.500 Mitarbeitern, jetzt eben Pax mit 300 Mitarbeitern. Gibt es da einen Unterschied, wie tief du im Operativen innen bist? Oder sagst du, nein, da hat sich eigentlich wenig geändert? Eben, du hast vorher kurz angetönt, wenn du Mitarbeiter hast, wo du dich super kannst drauf verlassen, dann geht das. Oder gibt es da schon einen Unterschied von der Größe her?
Ja, Unterschiede gibt es mit Sicherheit. Für mich ist immer so, mir war es immer wichtig, auch operativ mit von der Partie zu sein. Oder also rein nur führen, das wäre mir zu wenig. Und vor allen Dingen strebe ich in der Führung, wie wir es vorhin schon diskutiert haben, immer an, selbstständige Mitarbeiter zu haben, die eigene Entscheidungen treffen können und starke Persönlichkeiten sind. Und so habe ich sowohl bei der CS als auch jetzt bei der Pax noch ein bisschen intensiver auch operative Projektleitungsaufgaben übernommen. Ja. Aktuell leite ich das Projekt für das Kundenportal in der privaten Vorsorge. Wir sind da einige Jahre später als die CSS oder in der Lebensversicherung auch eine andere Ausgangslage. Aber das gibt mir auch die Möglichkeit, wirklich stark operativ auch mit von der Partie zu sein. Und mir ist das auch wichtig und Projektarbeit hat mir schon immer Spaß gemacht.
Ja.
Und so ganz kann ich die Finger auch nicht davon lassen.
Ja, finde ich auch schön. Also ich habe jetzt oft schon auch Gäste gehabt, wo dann in Geschäftsführung reingekommen sind. Und dann ist meistens meine Frage, wie viel operativ bist du? Und da heisst es, ja, eigentlich zu wenig. Weil das, was man mal gern gemacht hat, geht dann halt wieder zurück. Klar, auch eben strategisch etwas aufstellen, Visionen aufzustellen, ist sicher auch sehr, sehr spannend. Aber eben, es braucht ja vielleicht auch wirklich ein bisschen beides wahrscheinlich.
Absolut. Oder diesbezüglich habe ich eine sehr privilegierte Situation, dass ich eben genau das machen kann, was mir Spaß macht. Mir macht auch die Arbeit in der Geschäftsleitung, auch gemeinsam mit dem Verwaltungsrat Spaß, die Strategiearbeit. mitverantwortlich für die Ausrichtung des Unternehmens zu sein. Mhm. Aber die Projektarbeit, die ist halt immer noch das, was auch ein so Meilensteine setzt. Man hat ein Ende. Man kann mit einem Team, das man temporär zusammensetzt, etwas gemeinsam erreichen und gemeinsam feiern. Das findet so natürlich in der Geschäftsleitungstätigkeit weniger statt. Das ist natürlich immer aufs Fiskaljahr und dann ist der Geschäftsabschluss halt die Errungenschaft. Ja, am Ende hat beides seinen Charme und ich finde, die Verbindung von beidem ist eigentlich eine ideale Kombination für mich.
Ja, finde ich auch. Und finde schön, dass du, dass das möglich ist, eben in dieser Position auch, weil ich weiss noch in der Zeit von der CSS, wo wir beide bei der CSS waren, hat es mich auch gedacht, dass von deiner Seite sehr oft auch gute Ideen gekommen sind, wo du gesagt hast, lass uns das kurz mal umsetzen. Also du bist ja auch jemand, der sagt, aber es gibt immer so ein bisschen das Hin und Her, das Fail fast, aber einfach trotzdem schnell mal etwas probieren, ist eigentlich dir schon auch relativ nöch, oder?
Absolut. Es gibt ja den schönen Spruch, den ich durchaus auch gut vertreten kann, dass es manchmal einfacher ist, sich zu entschuldigen, als um Erlaubnis zu bitten. Und so gesehen fordere ich auch immer Mitarbeitenden auf, Dinge auch mal auszuprobieren, bevor man den bürokratischen Weg der Genehmigung geht. Nur so kommt man schlussendlich vielleicht auch zu dem Ergebnis, das man sich wünscht.
Ja, oder halt auch in einem Unternehmen. Also ich habe so noch irgendetwas im Kopf, von mir mal gehabt haben. In der CSS war es früher zumindest so, ist jetzt heute nicht mehr so, das weiss ich, dass man halt mit den Projektanträgen geschrieben hat und dann hat man das müssen bewilligen, wie auch immer. Und ich habe ein, zwei Mal irgendwie etwas, das von dir gekommen ist, wo man einfach gesagt hat, jetzt mach mal einen Prototyp. Da muss man jetzt auch kein Geld sprechen, das kann man irgendwie noch intern lösen. Und dann schaut man das mal an und dann merkt man vielleicht auch, das funktioniert vielleicht gar nicht. Wenn man das jetzt nur in einem Projektantrag geschrieben hat, hat man dort ein bisschen Zeit verloren und hat dann halt später gemerkt, das funktioniert vielleicht nicht oder funktioniert dann vielleicht auch, oder? Also, ist auch, also finde ich etwas sehr, sehr Angenehmes, wenn man ein bisschen so vorwärts geht eigentlich.
Ich glaube, da haben sich auch die Zeiten verändert insgesamt. Ja, das ist wahrscheinlich nicht nur CS und Pax, das geht auch anderen Unternehmen so, dass man früher unwahrscheinlich lange Anträge geschrieben hat und teilweise schon die ganze Spezifikation im Antrag vorne weggenommen hat.
Genau.
Und im Laufe des Projektes dann doch gemerkt hat, so wirklich funktionieren kann das nicht. Mhm. Man hat auch sehr lange Projektlaufzeiten veranschlagt. Ich bin totaler Fan von 12-Monats-Projekten maximal.
Ja.
Natürlich, wenn die Möglichkeit besteht, schon früher Elemente in die Produktion zu bringen, umso besser.
Ja.
Aber ein Projekt sollte in der Regel nach 12 Monaten abgeschlossen sein.
Ja.
In einer Form, die dann möglich ist halt in 12 Monaten. Gerade bei Softwareprojekten, die dann über viele, viele Jahre gehen, das ist selten vom Erfolg gekrönt.
Ja, es ist auch schwierig, dass das Team immer voll dran bleiben kann. Also und es ist halt schön, eben irgendwann einen Abschluss zu haben. Das ist definitiv so. Ja. Da habe ich mir aufgeschrieben, wie sind ihr so methodisch aufgestellt? Also gibt es da etwas, wo ihr sagt, wir sind alle komplett agil unterwegs, wir sind oder die und die Methodik? Wie kann man sich das vorstellen bei euch?
Ist eine spannende Frage. Ich würde wahrscheinlich behaupten, wir sind immer noch nach wie vor in der Findungsphase bei Pax. Wir haben, als ich gekommen bin, haben wir stark so den agilen Approach mit reingebracht oder es war etwas, was ich von der CSS auch gewohnt war.
Mhm.
Das haben wir damals auch Agile at Pax genannt, um nicht zu sagen, wir müssen uns dann einem Framework wie Scrum vollständig unterwerfen. Dann sind lustige Entwicklungen bei der Pax vonstatten gegangen. Es gibt dann, und das kennt man auch aus anderen Unternehmen, man rekrutiert neue Mitarbeitende, die sehr stark dem agilen Manifest anhängen und die man fast dann als agile Fundamentalisten bezeichnen kann, die sagen, es muss alles selbst organisiert funktionieren, es braucht keine Chefs mehr, wir brauchen ganz wenig Formalismen. Und das hat dann auch zu einem kulturellen Konflikt geführt, weil die Reife des Unternehmens, die Reife der Mitarbeitenden und die Reife der Situation dann teilweise noch nicht so weit war, als dass man das so hätte machen können.
Ja.
Das ist immer sehr stark natürlich abhängig davon, eben wo steht das Unternehmen.
Mhm.
Wir sind dann davon wieder ein Stück weit zurück gegangen, hatten im letzten Jahr dann so von Delivery Teams gesprochen, so den Delivery Team Approach, aber sehr stark auf die IT-Entwicklung noch fokussiert. Die hieß noch IT Delivery Teams, die dann auch natürlich entlang vieler Scrum-Methodiken gearbeitet haben. Wir machen jetzt einen Change für 2022 und haben das Thema IT gestrichen und nennen es nur noch Delivery Teams und sagen, der Fachbereich, der muss inhärenter Bestandteil dieser Teams sein. Mhm. Er muss an den Zeremonien teilnehmen, er muss mitarbeiten. Und wenn der Fachbereich nicht ausreichend Kapazität dafür zur Verfügung stellt, dann wird halt in diesem Team weniger Software entwickelt. Also man muss dann natürlich auch die Balance finden, wie viel Fachbereich, wie viel IT-Entwickler. Mhm. Aber dass man hier wirklich davon spricht, dass das ein Team ist. Das ist ganz interessant. Jetzt schon in der Vorbereitung auf das nächste Jahr fängt ein Umdenken an im Fachbereich. Ja. Weil vorher konnte man immer schön Fingerpointing machen und sagen, ja, die IT-Entwicklung, die hat zu wenig Kapazität, die können nicht das umsetzen, was ich gerne hätte. Mhm. Und nun fängt die Überlegung an, oh, jetzt muss ich Ressourcen zur Verfügung stellen.
Ja.
Und ich habe aber natürlich noch einen anderen Job nebenbei zu machen.
Aha.
Und das ist eigentlich ganz interessant, die Dynamiken, die daraus im Unternehmen entstehen.
Mhm.
Aber das ist ein Weg, mit dem wir dann auch im 2022 Erfahrungen sammeln müssen. Und ich glaube auch, das wird nicht der letzte Stand sein, sondern solche Arbeitsmodelle, Zusammenarbeitsmodelle, wie können wir den Change, der in den Unternehmenszielen drin steht, auch effektiv dann umsetzen.
Mhm.
Das ist ein stetiger Entwicklungsprozess und der ist bei Pax auch noch lange nicht abgeschlossen.
Ja, es ist ja auch etwas, wo sich stetig kann optimieren oder finden, was passt für uns. Oder? Es gibt ja viele eben, Methodiken aus dem Buch raus, wo man ja nie kann, einfach eins zu eins über eine Unternehmung stülpen. Was ich extrem wichtig finde, das habe ich jetzt ein paar Orten schon gehabt oder auch gehört gehabt, eben, dass man meistens sagt, so, ja, wir sind agil eben im Entwicklungsumfeld. Und das ist halt wahrscheinlich auch extrem schwierig, oder als Fach dann zu verstehen, ja, wieso brauchen jetzt die genau an dem Tag schon etwas, dass sie nachher in den nächsten 2 oder 4 Wochen irgendetwas machen können? Und ich glaube, wenn da fachseitig auch Teil davon ist, eben wie du gesagt hast, man gibt Aufgaben auch über, aber sie sind dann auch involviert. Ich glaube, das kann ja dann auch ein spannendes Teamgefüge werden, oder?
Absolut. Ich meine, das Scrum hat das natürlich schon immer vorgesehen, dass ein Product Owner vom Fachbereich kommt. Aber gleichwohl haben die Mitarbeiter des Fachbereichs sich nicht als wirklich Teil des Teams gesehen.
Ja.
In der Fall. Sie haben sich immer mehr so als Kunden, als Auftraggeber gesehen. Und genau diesen Change wollen wir schlussendlich herbeiführen, dass es wirklich als gemeinsames Produkt verstanden wird, als gemeinsames Team verstanden wird.
Ja.
Und auch die Aussage, gute Software wird nur entstehen, wenn sich der Fachbereich auch stark mit involviert.
Ja, glaube ich auch, dass es da wirklich immer beide Seiten braucht, dass man etwas Exzellenz kann herstellen. Ja. Jetzt ist für mich noch die Frage, wie kann man sich das vorstellen? Sind ihr denn projektmässig organisiert, dass ihr im Projekt das Team zusammenstellt oder ist das ein fixes Team?
Das ist eine sehr gute Frage und das war auch, als wir diesen agilen Fundamentalismus hatten, da hieß es natürlich auch so, es braucht keine Projekte mehr, das funktioniert alles über so dezentrale Teams. Wir fahren da einen hybriden Ansatz, wir haben beides.
Ja.
Wir haben jetzt beispielsweise, um das Projekt Kundenportal nochmal zu erwähnen, aktuell ein Projektteam, das sich darum kümmert. Dieses Projektteam geht jetzt in ein Delivery-Team über im Januar. Das heißt, es gibt dann den Service, Kunden-Self-Service PV.
Mhm.
Und sämtliche Weiterentwicklungen werden dann über dieses Team geschleust. Und da hat man natürlich dann ein Team, während wir heute im Projekt natürlich 5, 6 verschiedene Teilprojekte haben.
Ja.
Und wir haben nach wie vor noch Projekte, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, die ihre eigenen Teams zusammenstellen. Dann gibt es aber auch Projektvorhaben, die einem Delivery-Team quasi zugeordnet werden können.
Ja.
Und der Projektleiter ist dann natürlich auch Teil dieses Delivery-Teams. Meistens ist es ja so, dass es noch Teilprojekte gibt, wie dann Marketing, Kommunikation, Legal-Geschichten, die dann nochmal mit vom Projektleiter geführt und vor allen Dingen zusammengehalten werden müssen. Also das eine schließt für mich das andere nicht aus. Macht es natürlich einen Tacken komplexer. Der Projektleiter hat es natürlich lieber, wenn er alle Ressourcen für sich im Zugriff hat.
Ja.
Das ist nicht mehr ganz so. Wir lösen das über sogenannte Big Room Plannings. Die sind ja mittlerweile auch recht etabliert im Markt. Die machen wir 3-mal pro Jahr, immer für 4 Monate planen wir den Change über das gesamte Unternehmen, wo wir eine bestmögliche Abstimmung versuchen zu erreichen und machen monatliche Checks dann, um zu schauen, sind wir dort noch auf dem richtigen Weg und versuchen auch diese 4 Monate recht konstant zu lassen, also dass wir wenig Veränderungen zum ursprünglichen Planning machen.
Ja, also auch wahrscheinlich das, nur irgendwie so im Notfall oder wenn irgendwie regulatorisch vielleicht etwas reinkommt. Oder
Regulator braucht lange, aber er kündigt auch ausreichend vorher an.
Also
es ist selten.
Ja.
Okay. Das sind natürlich dann, wenn falsche Schätzungen vorliegen, man dann doch feststellt, dass Dinge wesentlich länger brauchen, als man ursprünglich gedacht hat, weil man natürlich auf einem recht hohen Niveau diese Annahmen trifft. Aber grundsätzlich gelingt uns das ganz gut, diese 4 Monate konstant zu halten. Also das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass nicht ein permanenter Change da reinkommt und man sich orientieren kann an diesen 3 Zeitpunkten, wo man ins Planning geht und eigentlich sagt, was will ich die nächsten 4 Monate erreichen.
Mhm. Spannend. Wie findet denn das statt, das Big Room Planning? Sind da dort vor allem POs drin oder sind da wirklich... Ja, komplett.
Ja, das hat sich mit Corona latent verändert. Ja. Also das erste Big Room Planning haben wir notabene in einem Projekt gemacht oder das war mal so der erste Versuch.
Genau.
Haben dort relativ, das war die Ablösung Kernsysteme der beruflichen Vorsorge, haben dort schnell festgestellt, hey, das ist super.
Ja.
Haben das dann auf die private Vorsorge ausgeweitet und im ersten Big Room Planning waren gut 100, 110 Mitarbeitende physisch anwesend. Das sind fast alle Mitarbeitenden der Sparte. Also das ist wirklich ein sehr gemeinsamer Approach. Das ist ein Tag, den sich die Leute Zeit nehmen. Aber das führt natürlich zu einem immensen Verständnis der Ausgangssituation und auch ein gemeinsames Verständnis, was machen wir.
Ja, und das Commitment sicher auch, total. Wenn man es versteht.
Ja, ja. Absolut, okay. Absolut. Also jetzt findet das natürlich im virtuellen Raum statt, ist ein anderer Challenge oder da gibt es dann natürlich auch die Breakout-Sessions, die Gruppenräume.
Klar, ja.
Aber es sind so in der Regel eigentlich wirklich alle, die am Change des Unternehmens beteiligt sind, sind dabei. Also wir reduzieren das nicht auf nur POs oder nur IT-Entwicklung, sondern wirklich alle.
Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Und eben mit den Vorteilen, die du gesagt hast, muss man sich wirklich mal überlegen. Eben, das ist wirklich ein guter Ansatz. Eben, ich finde das Involvement halt immer sehr wichtig, dass die Mitarbeiter oder die auch das ausführen, dass sie auch wissen, wie ist man zu dieser Entscheidung gekommen. Weil es ist ja dann einfacher, wenn man das 1:1 gehört von allen Beteiligten, als wenn das einfach immer nur der PO sagt. Es ist, weil ich das so will, das ist,
Nein, absolut, absolut. Ja. Auch das Verständnis, warum mache ich das jetzt eigentlich? Warum ist diese Anforderung wichtig für PAX?
Ja.
Und wie unterstützt das unsere Unternehmensziele? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und dort muss man natürlich auch die Diskussion zulassen und auch die Eskalation zulassen.
Ja.
Und das ist dann natürlich auch ganz stark eine Kulturfrage.
Ja, definitiv, ja. Denn wie sind ihr von den Tools her aufgestellt? Sind ihr dort klassisch mit Atlassian Suite ausgerüstet oder wie arbeitet ihr da?
Das ist richtig, natürlich mit Confluence und Jira. Mhm. Das sind so die maßgeblichen Tools natürlich. Mit Corona hat Miro Einzug gehalten bei uns, oder? Und das hat sich auch ähnlich wie das Confluence sofort immens ausgebreitet im Unternehmen. Und das ist ganz fantastisch zu sehen gewesen, dass diese Tools wirklich wenig Kommunikation brauchten, oder?
Ja.
Das ist so, die haben sich im Unternehmen so dermaßen schnell etabliert, dass es eher darum ging, das Lizenzmanagement im Griff zu haben, weil die dann doch sehr teuer sind, die Lizenzen, und die sind auch während Corona nicht wahnsinnig verhandelbar gewesen mit den Unternehmen.
Ja, eine gute Verhandlungsposition gehabt, weil Miro gehöre ich nicht zum ersten Mal in dem Kontext.
Das ist so. Ja. Und das ist mittlerweile so, dass eigentlich auch das Miro Einzug gehalten hat in physischen Workshops oder so der neue Begriff Phygital oder dass man physisch und digital miteinander verbindet, dass das quasi die Pinnwände ersetzt.
Ja.
Wir haben das erste Big Room Planning ganz klassisch, die Backlogs aus Jira ausgedruckt und dann auf Post-its wirklich das in eine riesen Plakatwand schlussendlich erstellt.
Ja.
Diese Plakatwand ist mittlerweile digitalisiert eben in Miro und wird wahrscheinlich auch nicht mehr physisch erstellt werden, weil man sich so dran gewöhnt hat, auch an dem Komfort.
Ja.
Vor allen Dingen jetzt auch, dass wir wahrscheinlich wenige Tage auch nach Corona haben werden, wo alle im Büro anwesend sind. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Und so gesehen ist da das Miro schon ein großer Vorteil gegenüber der Pinnwand.
Naja, das glaube ich definitiv. Ich habe noch eine Frage betreffend Innovation, Ideen. Wie entstehen die innerhalb von der PAX? Also gibt es da die Möglichkeit, jeder Mitarbeiter kann seine Idee irgendwann platzieren oder sagt man einfach, ja gut, eigentlich haben wir Kreative, die Ideen hat und Innovationen hat. Oder wie kann man sich das vorstellen bei euch?
Ja, das wäre schade, wenn man Ideen anfängt auszulagern. Sagen, wir haben da eine eigene Ideenabteilung. Ich bin auch nicht Fan davon, eigene Innovationsabteilungen zu haben. Jetzt gerade im Versicherungsumfeld, das mag im Engineersbereich natürlich anders sein. Ja. Idealerweise platziert ein Mitarbeiter nicht seine Idee, sondern er überlegt sich, wie kann ich diese umsetzen, die Idee. Das wäre dann eigentlich ganz schön. Ja, ja. Wir bieten da die Möglichkeit der FedEx Days. Das sind, die kennt man ja auch, dass wir so Freiräume schaffen, wo Ideen nicht nur platziert, sondern dann auch mit den notwendigen Ressourcen umgesetzt werden können, zumindest prototypisch umgesetzt werden können. Dass man ein Produkt hat, das nicht unbedingt Produktionsreife hat, aber man sieht, hey, das ist jetzt wirklich etwas, dass man quasi den Pitch nicht mehr mit einem Antrag macht, um den Kredit zu bekommen, um das umzusetzen, sondern sagt, hey, schaut, das ist unser Prototyp, dafür brauche ich jetzt so und so viel Geld, um es umzusetzen. Und dann bekommt man das recht gut gesprochen.
Okay, sehr spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es denn einen Antrag für die FedEx Days und das heißt, ich brauche so lange, oder gibt es einfach eine fixe Anzahl Tage, wo man sagt, du hast jetzt 2 Tage, 3 Tage, 1 Tag.
Aber wir machen das gar nicht so formell. Es ist immer ganz erstaunlich. Man denkt immer, oh, die Mitarbeiter, die haben so viele Ideen und nirgendwo können sie die platzieren. Und wenn man dann so einen Raum virtuell mal zur Verfügung stellt, im Wiki, also im Confluence, kann jemand seine Idee platzieren und sich ein Team zusammensuchen, ist es nicht so, dass das Wiki aus allen Nähten platzen würde vor Ideen. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen, ich kann die irgendwo platzieren, die Idee, oder hey, ich habe eine Idee und ich will sie umsetzen.
Ja.
Und natürlich ist hier mehr die Forderung verbunden, wenn du eine Idee hast, sei auch motiviert dazu, Teil der Umsetzung zu sein. Ja. Und so finden sich die Teams in der Regel also das ist ja, wie gesagt, bei uns überschaubar von der Größe her. Man kennt sich ja auch und man spricht auch Leute direkt an. Und so werden dann einzelne Produkte umgesetzt, die dann später auch ihren Weg in die Produktion finden können. Ja. Also war das zum Beispiel das ganze Thema der Kundenbefragungen, die Automatisierung der Touchpoint-Befragungen sind so beispielsweise entstanden.
Mhm. Ja, finde ich sehr spannend. Eben, wie du gesagt hast, ich finde den Ansatz gut, dass man eben sich die Umsetzung auch überlegen muss. Ich hatte als PO auch die Situation gehabt, dass wir das Ideenmanagement hatten, wo einfach Ideen haben können reingeschrieben werden, sozusagen in einen Einzieler. Und dann hat es geheißen, ja, machen wir oder machen wir nicht. Und es ist halt sehr repetitiv und eben, es ist ja einfach die Idee, etwas auffallen. Ich glaube, ja, Ideen hat man viel, aber eben, wenn man es dann muss selber umsetzen oder irgendwie versuchen, wer könnte das? Also finde ich einen sehr guten Ansatz, ja. Ja. Dann habe ich noch Projekterfolg. Bist du auf etwas besonders stolz, wo du in die Firma reingebracht hast oder wo du hast dürfen dabei sein, ein Teil dürfen davon sein?
Jetzt in Bezug auf PAX?
Bezug auf PAX, ja.
Als ich zur PAX kam, war PAX gerade dabei, in der privaten Vorsorge das Kernsystem abzulösen. Das war ein Projekt, das schon viele, viele Jahre lief und nicht so richtig zum Ende gefunden hatte. Grund dafür war sicherlich, dass man sich damals entschieden hatte, hier nicht auf eine Standardsoftware zu setzen, sondern das selber zu entwickeln. Ja. Das Projekt haben wir in 2018 eingeführt. Das ist mehr so die Vorgeschichte zu dem, was jetzt kommt. Wir standen auch davor, in der beruflichen Vorsorge eben das Kernsystem abzulösen. Mhm. Und dort habe ich dann auch die Projektleitung für übernommen und habe gesagt, lass uns mal einen anderen Weg gehen. Ja. Lass uns zum einen mal eine Standardsoftware verwenden und lass uns das in 12 Monaten machen. Mhm. Das war natürlich sehr pushy und der eine oder andere hat auch mit den Augen gerollt, weil ich war auch noch nicht so lange bei der PAX. Mhm. Dann kam notabene noch Corona dazwischen. Mhm. Wir haben es dann aber in 13 Monaten produktiv eingeführt. Wir hatten einen Monat Verspätung. Muss sagen, für die sich da ein bisschen auskennen mit Kernsystemablösung, wir haben auf eine Historienmigration verzichtet.
Okay.
Das ist ein ganz entscheidender Faktor, das in der Zeit zu schaffen. Und das ist sicherlich etwas, auf das ich sehr, sehr stolz bin, auf das das Team auch sehr, sehr stolz sein kann. Das war ein fantastisches Team, das die ersten Monate physisch in einem Projektzentrum zusammengearbeitet hat. Und dann, das war ja gerade in der ersten Corona-Welle, die vergleichsweise niedrig war zu heute, sind wir von dem einen auf den anderen Tag ins Homeoffice gegangen.
Ja.
Und das hat mich so wahnsinnig stolz gemacht, dass das trotzdem funktioniert hat. Ich hätte das nicht gedacht, aber das hatte hier wirklich den Vorteil, dass man sich so gut miteinander schon eingefunden hatte als Team, sich an der Standardsoftware natürlich orientieren konnte und wirklich fantastische Teilprojektleiter hatte, also die einen wirklich außergewöhnlich guten Job gemacht haben. Das ist dann trotz der Umstellung aufs Homeoffice. Wir sind live gegangen während des Homeoffice. Auch das hätte ich mir nie vorstellen können, wenn man sich überlegt, was man vorher alles für ein Bohai gemacht hat, um so einen Go-Live-Termin von einem, von einem Verwaltungssystem. Haben wir das alles remote gemacht und das war schon, ich bin nach wie vor noch tief beeindruckt von der Leistung, auf die Pax natürlich stolz sein kann. Das ist, ich war Teil davon und das macht mich mit stolz in der Rolle. Aber am Ende war es eine Teamleistung, die einfach grandios war.
Ja, klingt sehr eindrücklich. Eben, vor allem, wenn man ein bisschen weiss oder aus einem grösseren Unternehmen kommt, wie viel Impact das so ein Kernsystem hat auf alles einfach. Ja, sehr spannend. Aber du hast jetzt noch einmal kurz Corona und die digitale Zusammenarbeit erwähnt gehabt. Wie würdest du sagen, wie digital sind ihr jetzt aufgestellt? Hat das bei euch einen Push gegeben, wenn man etwas Positives aus Corona rausziehen oder hättet ihr das auch so, wäret ihr auf gutem Weg gewesen, oder was denkst du?
Ja, ich hatte Glück gehabt, als ich zu Pax gekommen bin, hatten wir noch unterschiedliche Hardware im Einsatz gehabt. Ich habe dann mit dem Leiter IT-Betrieb definiert, dass wir einheitliche Hardware einführen wollen. Und kurz vor Corona hatten wir die letzten Laptops bestellt für die Sachbearbeitenden.
Ja.
Und das war Zufall, man kann es auch Glück nennen. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, wirklich von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice zu wechseln. Wir sind grundsätzlich, wenn man das prozentual ausdrückt, mit 90-95% digital unterwegs in beiden Sparten. Es gibt Dokumente noch, die eine physische Unterschrift benötigen. Dafür kommen auch vereinzelt natürlich Mitarbeitende aus dem Homeoffice natürlich ins Büro, um das durchzuführen. Aber die Umstellung hat hervorragend geklappt. Und das ist wirklich ein Riesenvorteil von Corona, bei aller Tragik, die diese Pandemie mit sich bringt. Muss man schon sagen, dass es ein immenser Beschleuniger für das Thema der Digitalisierung war. Wenn ich mir überlege, wie viel Change notwendig gewesen wäre und wie viel Diskussion und Argumentation man hätte führen müssen, um das zu erreichen, wo man heute steht, ist das schon verrückt schnell gegangen. Und es haben sich auch alle unwahrscheinlich schnell adaptiert, weil alternativlos.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Haupterkenntnis halt, oder, dass Leute, die eher kritisch gegenübergestellt sind, haben es einfach mal ausprobiert, wo sonst vielleicht das eher nicht ausprobiert hätten. Und wenn man selber etwas nicht ausprobiert, ist es, glaube ich, schwierig, um es auch akzeptieren oder kennen.
Absolut, es war auch für viele Führungskräfte schwierig. Es gibt natürlich immer, heute ist das immer weniger, es gibt Führungskräfte, die natürlich sehr stark input-orientiert führen. Die machen dann durchaus die Anwesenheit von Mitarbeitenden zum Indikator der Leistung.
Genau.
Und das ist dann natürlich mit dem Homeoffice extrem schwierig geworden. Ja. Es gab zwar immer wahrscheinlich noch den einen oder anderen, der genau den Teams-Status verfolgt hat, ob jemand online oder offline ist. Aber es hat sich gezeigt, man muss diese input-orientierte Führung doch sehr stark auf den Output umstellen.
Ja.
Und das hat bei den Führungskräften eine immense Veränderung gebracht. Natürlich gab es schon sehr viele, die in diese Richtung geführt haben, aber es gab auch erhebliche Veränderungen bei einzelnen Führungskräften.
Ja, das glaube ich. Hat es dort irgendeine Unterstützung gegeben oder ist das eigentlich, hat das jede Führungsperson ein bisschen selber müssen merken? Oder, ich habe mir jetzt das noch nie so überlegt, aber stimmt natürlich. Es ist ja ein kompletter Change. Und wenn man jetzt, wenn ich wüsste, ich müsste anders führen, als ich eigentlich bin, ist die Frage, wie authentisch ist man noch, oder?
Und absolut wichtiger und richtiger Punkt, oder Authentizität ist wahrscheinlich so das Wichtigste für eine Führungskraft, gar keine Frage. Wir haben, Pax muss man auch sagen, war natürlich schon in der Transformation begriffen. Ja. Diese Transformation hat sich einfach immens mit Corona beschleunigt. Entsprechend hatten wir natürlich auch Unterstützungsmaßnahmen und auch Kursangebote, um dort die Führungskräfte mit auf die Reise zu nehmen. Aber es war nicht der, Corona war nicht der Beginn der Transformation, sondern es war einfach der Spurt innerhalb eines längeren Transformationsprozesses, der natürlich jetzt auch noch nicht abgeschlossen ist.
Ja, sehr spannend. Von meiner Seite bin ich eigentlich durch mit dem Blog zur Pax. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch loswerden?
Nein, das ist tipptopp für mich.
Ist gut. Dann würde ich jetzt so ein bisschen als Cooldown noch so in den Work-Life-Bereich hineinkommen. Gerade eigentlich mit dieser Frage, was bedeutet der Ausdruck Work-Life-Balance für dich?
Naja, am Ende muss das ja jeder für sich selber ausmachen. Was heißt eine Work-Life-Balance? Das kann für einen, kann es eine gute Balance sein, wenn er 20 Stunden arbeitet und 4 Stunden Freizeit hat. Und auch das muss man respektieren. Ja. Ich arbeite sehr gerne. Mhm. Ich arbeite auch viel. Aber ich kann auch gut einen Schlussstrich ziehen. Also beispielsweise, da komme ich vielleicht zur Pax zurück, machte meine Assistentin mich, als ich neu war, darauf aufmerksam, als wir das erste Mal in die Ferien gingen, sagte sie, es ist so übrigens üblich, dass man auch in den Ferien seine E-Mails liest in der Geschäftsleitung. Da habe ich gesagt, nö, also für mich nicht, mache ich nicht. Und habe das auch sehr konsequent nicht gemacht. Und das mache ich heute auch nicht. Also weder am Wochenende noch in den Ferien gucke ich E-Mails oder Teams an. Ist natürlich jetzt immer schwieriger geworden, aber seit den Fokuseinstellungen auf dem iPhone auch das gut möglich, dass man hier wirklich sagen kann, wenn ich Freizeit habe, habe ich Freizeit. Ja. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich.
Ja.
Und das ist bei mir in einer ganz vernünftigen Balance. Für mich passt es. Ich finde in meiner Freizeit ausreichend Ausgleich und Energie auch für den Arbeitstag.
Ja, das ist sehr schön. Aber eine Frage ist immer so, wie strikt ist man? Aber ich finde es gut, wenn man wenn man hart arbeitet, dass man dann auch eher einen harten Break macht fürs andere, oder? Dass man sagt, so, ja, jetzt bin ich mal einfach nicht da. Weil meistens ist ja das dann nicht Ewigkeiten, wo man nicht erreichbar ist. Das ist ja eine überschaubare Zeit.
Absolut. Und ich meine, es ist ja ein Zeichen für die Stärke der Organisation, genau, dass man eben genau nicht auf den Einzelnen angewiesen ist. Und genau, das ist mir auch ganz, ganz wichtiges Anliegen.
Das glaube ich, ja. Du hast vorhin gesagt, dass du den Ausgleich findest. Was machst du, um den Ausgleich zu finden?
Ich stehe früh auf. Wir haben seit gut 2,5 Jahren einen Hund. Der Grund dafür ist mehr, früher bin ich noch häufig joggen gegangen draußen. Das kann ich kniebedingt leider nicht mehr. Mein Meniskus hat sich verabschiedet.
Ja.
Entsprechend ist jetzt so das Spazierengehen, das neue Joggen. Und ich finde Spazierengehen sowas von Bühnslick, das habe ich nie gemacht und habe mir gesagt, mit dem Hund spazieren gehen ist wiederum okay. Und das heißt, mein Morgen startet eigentlich damit, dass ich mit dem Hund rausgehe.
Ja.
Danach mache ich noch Sport. Ich mache das immer am Morgen.
Ja, ja.
Also mein Morgen ist relativ lang, bevor ich anfange zu arbeiten. Deswegen stehe ich früh auf, weil dann, ja, das hat sich so eingespielt bei mir und das ist ähnlich wie das morgendliche Zähneputzen, man denkt gar nicht mehr drüber nach, man macht es einfach. Und es kommt vor allen Dingen einem nichts mehr dazwischen.
Das ist ein großer Vorteil.
Ja. Genau, also der Sport ist ein großer Ausgleich und die Familie beschäftigt einen ja auch. Das ist gar keine Frage, auch wenn es mit dem Älterwerden der Kinder immer weniger wird. Da finde ich eigentlich so meinen Ausgleich. Ja.
Sehr schön, ja. Hast du eine Person, wo dich sehr inspiriert oder wo du relativ genau verfolgst, was die alles macht oder sind das mehrere?
Nein. Also es gibt Personen, die mich total inspirieren. Ich bin auch totaler Fan von Biografien, auch Wirtschaftsbiografien, weil man dort teilweise mehr lernen kann als in irgendeinem theoretischen Wirtschaftsbuch.
Ja.
Aber ich bin jetzt kein Mensch, der einzelne Personen auf Schritt und Tritt verfolgt und sich überlegt, oh, was macht der? Kann ich davon profitieren? Das mache ich gar nicht. Nein.
Ja, ja. Hast denn du aber etwas, ist eine von meinen letzten Fragen, so im Bereich von Büchern, Musik, Podcasts, können auch Serien sein, wo du sagst, das würde ich als Empfehlung rausgeben, soll man gelesen, gesehen haben, gehört haben?
Das ist eine gute Frage. Auch da sind ja Geschmäcker sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Aber da wir hier im Podcast sind, kann ich eine Empfehlung für einen Podcast geben, den ich mit Faszination höre. Das ist von der Zeitschrift Die Zeit. Mhm. Der Podcast Zeitverbrechen.
Ja, ja.
Es gibt, das wird ja auch immer in der Zeitung aufgearbeitet. Es gibt eine Seite Verbrechen. Und dieser Podcast, da wird ein Verbrechen aus der Vergangenheit beleuchtet, sehr stark, sowohl aus der Opfer- als auch Täterperspektive. Mhm. Und man lernt nicht nur sehr viel über die Juristerei, sondern auch, wie Menschen funktionieren, was sie zu der Tat geführt hat, die sie begangen haben. Das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr empfehlenswert für diejenigen, die auch an Verbrechen interessiert sind. Also da kann ich eine klare Empfehlung zu geben. Und sonst hat man ja über die Algorithmen in Netflix jegliche Auswahl, auch das anzuschauen, was es anzuschauen gibt. Vielleicht noch eine Buchempfehlung, die ich geben kann von Carsten Dusse. Mhm. Ist ein noch nicht so bekannter Autor, wobei er einen recht großen Erfolg hatte mit dem Buch Achtsam Morden.
Mhm. Spannend.
Ich überlege jetzt gerade Verbrechen Morden. Das ist
ja, ich sehe es Muster.
Da gibt es mittlerweile auch zwei Fortsetzungsbücher von, aber das erste Buch kann ich nur empfehlen und ich kann es vor allen Dingen auch als Hörbuch empfehlen. Ich habe das gemacht, wegen des Pendelns habe ich einige Bücher mir als Hörbücher angehört.
Ja.
Und auch der Sprecher dieses Buches, also es ist, ich habe selten so gelacht und so viel über Achtsamkeit gleichzeitig gelernt. Das war
ganz krass. Aber es ist eigentlich eine, also ein Roman oder Sach?
Ist ein Roman.
Roman, okay.
Achtsam Morden als Sachbuch, das wäre dann schon sehr speziell.
Das wäre gefährlich, ja. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Auflösung, wieso, aber das ist gut. Tue ich sicher sehr gerne verlinken und vom Namen her klingt es schon sehr spannend, werde ich sicher auch mal drei hören, wahrscheinlich bei mir. Ja, die letzte Frage ist immer, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am besten?
Ja, am einfachsten ist anrufen oder eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten sind ja im LinkedIn ersichtlich und ich freue mich immer über einen spannenden Austausch.
Das ist gut. Dann werde ich sicher dein LinkedIn-Konto verlinken in den Shownotes. Und ja, ich kann eigentlich nichts mehr anders sagen. Danke vielmals für deine Zeit, Volker. Es hat mir sehr grossen Spass gemacht, dich wieder mal zu sehen.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Danke, dass du bis zum Schluss dabei gewesen bist und ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Die nächste Episode wird in einer Woche erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonniere doch den Podcast auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen. Wenn du gerade dabei bist, lass doch gerade noch ein Review oder eine Bewertung da, damit machst du mehr Freude und auch mal Algorithmus. Danke und bis bald.